Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal ein Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinecke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal ein Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Toll, dass ein paar von euch hier sind. Ich sehe viele Frauen. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen, haben entsprechend auch manchmal so Bücher, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Aber ich glaube, wir haben für alle was dabei. Ich habe mal gehört, dass die Leserinnen, dass es 70% weibliche Menschen sind, die lesen. Ich mag das auch auf Lesungen, die ich sonst so mache, dass das schon mehr Frauen immer sind.
Übrigens. Ja, das wird sich wahrscheinlich auch so schnell nicht ändern, dass tatsächlich die Leserinnen deutlich in der Mehrheit sind. Also dass mehr Frauen offenbar lesen als Männer. Warum auch immer das so ist. Für mich ist das ein Rätsel, weil ich viele, viele Männer auch kenne, die gerne lesen. Und ich hätte nie gedacht, dass das so deutlich ist. 70-30. Ich wollte noch mal kurz was für die, die uns nicht kennen. Und das sind eine ganze Menge, die uns noch nicht kennen. Zweimal ein Buch hat das Prinzip, wir stellen wirklich nur Bücher vor, die uns begeistern. Unser Motto ist, nie mehr schlechte Bücher lesen. Es gibt ja nichts Ärgerlicheres, als dass man im Buchladen war, man hat da stundenlang rumgesucht, hat 22 Euro oder noch mehr für ein Buch bezahlt, kommt dann nach Hause, fängt an zu lesen und stellt fest, boah, ist das schlecht. Und davor möchten wir euch gerne bewahren. Das heißt, die Bücher, die wir mitbringen, die sind auch wirklich gut. Die haben wir gerne gelesen. Das Problem dabei ist, an unserem Motto, nie mehr schlechte Bücher lesen, ist, dass wir unterwegs zur nächsten Folge auch Bücher angelesen haben, die wirklich schlecht sind. Und die erwähnen wir aber nicht, weil wir der Meinung sind, Verrisse helfen niemandem. Die helfen nur dem, der sich da erst austoben darf und der mit gewählter Sprache irgendwie immer drauf prügelt und immer noch einen draufsetzt und sagt, wie schlecht er das Buch findet. Bringt ja aber nichts. Was bringt das, wenn wir euch jetzt vier Bücher vorstellen, die alle scheiße sind? Das bringt nichts. Also, deshalb haben wir gesagt, nie mehr schlechte Bücher lesen, wir haben nur gute Bücher dabei.
Zusammengefasst kann man sagen, wir beide haben noch nie in einer Lagerhalle gestanden, in der zwei Eimer vor uns stehen, Mülleimer, und wir da Bücher reingeschmissen haben. Das würden wir auch nie tun, das finden wir respektlos. Einige Menschen, die diese Sendung druckfrisch kennen, da kann ich mich jedes Mal drüber aufregen, die haben nämlich mal ein Buch da reingeschmissen, was wir vorgestellt haben, und so unterschiedlich sind die Geschmäcker. Also wir hoffen, wir treffen ein bisschen euren Geschmack. Uns beide verbindet eine lange Freundschaft und ein langes Zusammenleben an einem Schreibtisch. Wir haben beide mal in der Johannes B. Kerner Redaktion, als das noch eine Talkshow war, gesessen und uns immer Bücher ausgeliehen. Und wir haben dann auch irgendwann gesagt, lies gar nicht, was hinten drauf steht, sondern nimm es einfach mit und hab Spaß, lies es. Angefangen hat das damals mit Daniel Glattauer, Gut gegen Nordwind. Das hat er mir einfach so in den Schreibtisch geschoben und ich habe es umgedreht, wie jeder das ja macht in so einem Buchladen. Und er sagt, nicht lesen, einfach durchlesen. Und ich war begeistert, auch beim zweiten Teil übrigens. Also das wäre der erste Tipp für heute, weil er so viel mit uns zu tun hat.
Ja, das ist, ich glaube, Gut gegen Nordwind, das erwähnen wir immer wieder eben aufgrund unserer gemeinsamen Geschichte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch keiner von euch gelesen hat, oder? Hat irgendeiner von euch Gut gegen Nordwind noch nicht gelesen? Mal Hand hoch, das würde mich interessieren.
Oh, eine.
Oha, ich beneide euch, ihr müsst dieses Buch lesen, das ist wirklich sensationell. Es ist verfilmt worden und das ist ja das Problem, solche Bücher sind nicht zu verfilmen, aber sie sind sensationell zu lesen. Und wie gesagt, einfach besorgen, gar nichts vorher drüber lesen, gar nicht vorher recherchieren, was ist denn das überhaupt? Ich fand den Titel immer so seltsam. Mir wurde es auch empfohlen von einem Schweizer Freund von mir, der sagte, hast du schon Gut gegen Nordwind? Du musst Gut gegen Nordwind lesen. Und ich habe immer gedacht, was für ein bescheuerter Titel.
Nein, der ist super.
Und ja, das klärt sich natürlich auf, warum es Gut gegen Nordwind heißt. Ja. In einer Zeile des Buches, wirklich ein ganz schön gemacht. Und ein paar Wochen später hat er mich wieder angesprochen. Hast du das endlich Gut gegen Nordwind? Nein, habe ich nicht. Lies endlich dieses Buch. Ich habe es gelesen und seitdem, ich weiß nicht, wie oft ich es verschenkt habe. Aber wie gesagt, einfach lesen. Nicht vorher irgendetwas darüber in Erfahrung bringen. Das ist am allerschönsten, gerade bei dem Buch.
Eine abschließende Sache muss ich noch über dieses Buch sagen. Ich habe es meinem Bruder geliehen, der fährt zur See, der fährt mit den Hurtigruten immer die Küste entlang. Dem habe ich das Buch mitgegeben und auch gleich den zweiten Band. Der heißt nämlich Alle sieben Wellen. Und ich habe gedacht, nimm das auch mit. Ich meine, ja, das schaffe ich nicht in zwei Wochen. Und dann rief er mich verzweifelt irgendwo vom Nordkap an und so, Gott, hätte ich bloß den zweiten Teil mitgenommen. Also besorgt euch gleich beide Teile, alle sieben Wellen auch. Übrigens, ganz wichtig, hier ist eine Mara, wir haben sie nicht entdeckt, wir haben so nett mit ihr gesprochen, die verkauft die Bücher, die wir hier heute vorstellen. Und wenn was dabei ist, kauft sie hier, meidet Jeff Bezos. Nein, wir unterstützen den Buchhandel, das ist für uns ganz wichtig. Oh, wir kriegen Applaus.
Ja,
das gehört
schön. Ganz gut. Ja, sogar von da hinten. Auch von da hinten aus der letzten Reihe.
Ja, wunderbar. Ne, also, wir unterstützen den Buchhandel und nur ein Beispiel, man kann in jedem Buchladen anrufen, Buch ist nächsten Tag auch im Laden, genauso wie im Briefkasten. Und ein bisschen, ein paar Schritte zu Fuß ist auch ganz gut, manchmal.
Ja. Gut, ich fange jetzt einfach mal an. Denn wir haben uns auch mal vorgenommen, möglichst schnell zu den Büchern zu kommen. Und das möchte ich jetzt,
gut.
Das hat wunderbar funktioniert heute. Ja. Also ich möchte euch ein Buch vorstellen, das ist ein ganz besonderer Krimi. Ich lese normalerweise keine Krimis, weil ich finde das immer sehr mühsam, so ein völlig depressiver Ermittler, der rennt von A nach B, C nach D und irgendwann hat man vergessen, wie ist er denn jetzt eigentlich darauf gekommen, dass er jetzt da weiter recherchiert. Deshalb, mir ist das oft zu mühsam, aber dieses Buch hier, dieser Krimi, der ist wirklich sensationell.
An dieser Stelle muss ich dich einmal kurz unterbrechen, Sven.
Ja.
Das ist das, was er in jeder Ausgabe sagt und dann bringt er den Krimi mit. Das ist echt super. Dass du immer sagst, du liest keine Krimis, und, aber dieser ist irgendwie anders. Also verteufel die Krimis nicht so.
Na gut, also das Buch heißt schlichtweg Meier und ist von Tommy Goertz. Das Buch ist ausgezeichnet worden mit dem Glauser-Preis. Ich habe noch nie von dem Friedrich-Glauser-Preis vorher gehört, weil ich mich eben eigentlich nicht mit Krimis so beschäftige.
Kann es ich kurz sagen? Ich würde es auch kennen. Ja. Da berechne ich schon wieder. Aber ja, das lebt, so ein Podcast lebt ja auch davon. der Glauser-Preis ist ein Preis, der vom Emons Verlag aus Köln vergeben wird. Es gibt eine, oder sie sind sehr präsenter, es gibt eine Vereinigung von Krimi-Autoren, die nennen sich das Syndikat. Und einmal im Jahr wird der Glauser-Preis, ein gar nicht hochdotierter, aber sehr angesehener Krimi-Preis vergeben. Deswegen kenne ich. Ich war nämlich einmal da bei so einer Verleihung. Das ist eine ganz tolle Veranstaltung. Es sind alle Krimi-Autoren und jeder ist gespannt. Und das ganze Umfeld ist auch gemacht wie so ein Tatort. Irgendwie so mit Absperrbändern und so. Lustig gemacht, tolle Ideen, sehr kreative Leute.
Dann muss ich da unbedingt auch mal hin. Tommy Goertz Meier. Es geht in diesem Buch um einen Tony Meier. Und dieser Meier, der war 10 Jahre im Gefängnis, unschuldig. Und man denkt, also hier so, ja, ja, klar, das sagen sie ja alle. Und der soll eine Frau umgebracht haben, eine Lehrerin. Wegen guter Führung kam er 2 Jahre vorher raus. Das heißt, also er saß ja 10 Jahre. Er war verurteilt für 12 Jahre. Also musste 12 Jahre eigentlich ins Gefängnis. Und kommt jetzt wieder raus. Und hat, hat einen sehr verwegenen Plan. Und das liest sich wirklich sensationell. Ich möchte nur vorher nochmal, bevor ich da weiter drin einsteige in diese Geschichte, nochmal kurz etwas zu der Jury sagen, die das Buch ja ausgezeichnet hat. Sie hat gesagt, Tommy Goertz überrascht von Beginn an. Er kümmert sich weder um Grammatik noch um stilistische Konventionen. Kurze Sätze, prägnante Beschreibungen, keine Schnörkel. Aber so direkt auf den Punkt, dass es die Leserinnen und Leser entweder abstößt oder in die Geschichte hineinzieht. Dazwischen gibt es nichts, heißt es in der Begründung der Jury. Mich hat es komplett hineingezogen. Tommy Goertz selber ist, wie ich finde...
Eine Frage kurz.
Ja.
Er achtet nicht auf Grammatik, das heißt, da sind überall Rechtschreibfehler drin oder sind die von einem guten Lektorat rausgenommen worden?
Ist
dir nicht aufgefallen?
Was damit gemeint ist, ist, dass er sehr staccatohaft schreibt, fast schon nur so in Stichworten. Ich habe ein bisschen gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, aber genau das ist hier gemeint. Und das Interessante ist, wann immer es um diese Gefängnisthematik geht, da ist diese Staccatohafte da. So wie es darum geht, dass er über sein Leben nachdenkt, was jetzt so vor ihm liegt und was er so vorhat, da sind die Sätze etwas ausformulierter. Das fällt richtig auf. Das finde ich stilistisch ganz, ganz interessant gemacht. Und das ist jetzt damit gemeint. Ich möchte noch kurz etwas zu dem Autor sagen. Der heißt nämlich eigentlich Dr. Marius Kliesch. Das ist einer, der Und den finde ich von seinem Leben her sehr interessant. Deshalb will ich da noch unbedingt kurz noch etwas zu sagen. Er hat sich dazu entschieden, sich Tommy Goertz zu nennen. Das war ganz am Anfang seiner Schriftstellerkarriere sozusagen. Er hat ja promoviert, er hat auch sehr lange studiert. Er hat irgendwie 24 Semester gebraucht, hat alles Mögliche studiert, so liest sich das jedenfalls. Er hat alle möglichen Jobs gemacht, um sich sein Studium zu finanzieren. Das ist Wahnsinn, was der Mann alles gemacht hat. Das ist irre, was in so ein Leben alles reinpasst. Da habe ich wirklich gestaunt. Er hat sich also Tommy Goertz genannt, weil er hat zu dem Zeitpunkt schon angefangen, seine eigentliche Krimi-Reihe zu schreiben. Er kommt aus Franken und hat dort ja ein Lokalkrimi angesiedelt. Und er und seine Frau haben sich entschieden, dass er nicht mit Klarnamen quasi diese Krimi schreibt und überhaupt seine Schriftstellerkarriere beginnt, sondern sich eben Tommy Goertz nennt. Seine Frau wollte das nämlich nicht. Das Problem war, dass er Professor werden sollte. Und also das stand so, also er hat sich da beworben und er war auch kurz davor und seine Frau sagte, das wäre jetzt blöd, wenn du gleichzeitig so einfache Krimis schreibst, das schickt sich nicht für einen Professor so ungefähr. Also sie hatte irgendwie Bedenken, er würde damit seinen Ruf ruinieren und sei eines Professors nicht würdig. Daher kommt der Name Tommy Goertz. Und er hat einmal an einer Stelle erzählt, dass er so Lesungen hatte und die Leute, die dort erschienen sind, haben sich immer so ein bisschen darüber aufgeregt, ja, wieso denn Tommy Goertz? Wie heißen Sie denn richtig? Ja, sage ich nicht. Also wollte er nicht sagen. Und dann sagten sie so, wir kriegen das raus. Also heute darf ruhig jeder wissen, dass er Dr. Marius Kliesch ist. Er war auch mal Straßenmusiker in Saint-Tropez, hat sehr viel Geld damit verdient, hat er gesagt.
Straßenmusiker.
Er hat als Schallplattenvertreter, als Tankwart und als Dachdecker und was weiß ich was gearbeitet. Ist erst mit 35 eigentlich auf den Markt gekommen, also hat sich beworben, hat sich unter anderem auch bei Puma beworben, weil das war ja bei ihm auf der Ecke, oder ist er, Puma ist ja immer noch da bei ihm auf der Ecke, da in Franken, und hat sich da, warum auch immer, als Soziologe beworben, und in der Absage stand dann, wir brauchen keine Zoologen. Er hat dann sehr erfolgreich in der Werbung gearbeitet und hat eben halt dann, nachdem er schon sehr viele Romane geschrieben hat, eben diesen Roman rausgebracht, Meier. Und da komme ich jetzt nochmal wieder zurück, jetzt also zu dieser Geschichte. Wir wissen eigentlich wenig über diesen Meier, der da aus dem Gefängnis kommt. Wir wissen also nur, ihm wurde ein Frauenmord angehängt. Und wir wissen, dass er es nicht war. Das wird auch relativ schnell klargestellt. Also zuerst denkt man als Leser, ja genau, sagen sie ja alle. Aber tatsächlich, es ist so, dass vor diesem Frauenmord an dieser Lehrerin ist ein Kind verschwunden und im Zuge dieser Ermittlungen mussten sehr viele Männer oder fast alle Männer im direkten Umkreis, wurden die getestet. Also die mussten da also ihre DNA abgeben und so kam also die Polizei an seine DNA. Und als dieser Frauenmord passiert ist, wurde das also von der Polizei so gedreht, dass er das war. Und er konnte nichts machen. An einer Stelle im Buch heißt es, ja, ich alleine gegen drei Bullen, so steht es da, keine Chance, und musste sich dem fügen. Und ich lese mal ganz kurz vor, wie die Situation war. Mhm. Überlautes Klopfen eines Tages plötzlich standen zwei vor der Tür, zeigten ihm einen Wisch, den er nicht lesen konnte. Seine Brille lag auf dem Tisch, die er nicht holen durfte. Draußen standen noch mehr, also Polizisten. Handschellen, wie im Film, viel zu eng eingerastet, Schlitten ein, Arme verdreht, mitkommen. Rein ins Auto, rumgeschubst, Kopf runtergedrückt, Klappe halten, Verhör, Unterschrift bitte, immerhin bitte. Er unterschrieb nicht, keine Brille, konnte ja nicht lesen, was da stand. Sie müssen, nein, einen Anwalt, später, erst ihre Unterschrift, aber ich kann das nicht lesen, dann gibt es auch keinen Anwalt. Also so ging das ab. Und ihm wurde da also von der Polizei höchstpersönlich ein Mord in die Schuhe geschoben und er musste also 12 Jahre ins Gefängnis.
Meistens sagen wir ja, der Anwalt ist schuld, der Strafverteidiger ist schuld, aber das scheint da ja nicht zu sein. Der hat also keinen Anwalt und auch keinen bekommen?
Genau, er konnte also nichts dagegen machen und musste also jetzt ins Gefängnis, musste da einsitzen und in dieser Zeit hat er sehr, sehr viel gelernt. Er war die rechte Hand des schlimmsten Verbrechers da, ein Tschetschen. Er machte so den Eindruck, dass er ein ganz schlaues Kerlchen ist, wurde im Gefängnis dann der Doc genannt und wurde also die rechte Hand von diesem Tschetschen und das sollte ihm dann später auch noch helfen.
Das glaube ich.
Als er dann wieder draußen war. Er kommt dann also raus. Wir erleben also so von der ersten Seite an fast, also wie er jetzt versucht, draußen klarzukommen. Wir sind so die ersten Schritte. Und er lernt relativ am Anfang eine Katja kennen, weil die mit ihrem spätabends mit ihrem Auto auf der Landstraße liegen geblieben ist. Und dieser Meier, der hilft ihr. Und zu meiner Überraschung und hat sie ihn dann mit nach Hause eingeladen, weil sie so dankbar war, dass er sie aus dieser Situation gerettet hat, dass sie ihn also mit nach Hause nimmt. Eine sehr, sehr hübsche Frau, sehr attraktiv. Und es passiert aber nichts. Also es passiert zwischen den beiden nichts. Er will lieber auf dem Sofa schlafen. Sie trinkt relativ viel Wein. Er trinkt gar nichts. Und da merkt man schon irgendwie, okay, also der will sich jetzt nichts zu Schulden kommen lassen und ist auch sehr, sehr offen. Er sagt ihr nämlich, dass er gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde und 10 Jahre im Gefängnis war. Und das scheint Katja aber nicht zu stören, weil er eben halt ganz offen sagt, was Sache ist und weil sie auch ein gutes Bauchgefühl hat bei ihm. Und dann ist es so, dass er also im Morgengrauen aufwacht, und ich lese das auch nochmal kurz vor. Im Morgengrauen schlich er sich aus dem Haus, noch vor 5. Hat er sich ein Stück Brot eingesteckt aus der Küche und einen Apfel. Er musste weg von der Frau, wollte die Begegnung am Morgen vermeiden. Nur einen Zettel hinterließ er auf dem Tisch. Musste gehen, traute mich nicht, traute mir nicht, zu lange schon, fühle mich dumm dabei, aber kann ich's dafür nach so langer Zeit, ist besser so, danke für alles. Darunter klein, habe Brot und einen Apfel gestohlen, bitte verzeih. Und noch einmal darunter, vielleicht melde ich mich irgendwann einmal. Also da merkt man irgendwie so ein bisschen so, wie er tickt, ne? Allein schon auch, habe einen Apfel gestohlen. Also es zeugt so ein bisschen so von dieser Selbstironie.
Ich habe so ein bisschen Erfahrung mit Leuten, die im Gefängnis saßen, weil ich mal einen Film gemacht habe über jemanden, der durch eine Zeit, das war vor etwa 15 Jahren, da gab es ein Gesetz, dass man Straftäter nicht mehr in Sicherheitsverwahrung nehmen darf, nachdem sie ihre Strafe abgesessen haben. Und der war, glaube ich, 15 Jahre im Gefängnis, kam raus, und ich bin mit ihm durch so eine Fußgängerzone gegangen. Ging auch darum, dass der von der Polizei ständig beschattet wurde, dass man geguckt hat, ob alles gut geht mit ihm. Und er stand vor einem Handyladen und fragte mich, was ist das? Weil der natürlich die Zeit in so einem Gefängnis auf eine Weise stehen bleibt. Der weiß natürlich, dass es Handys gibt, aber der wusste mit so einem Laden überhaupt nichts anzufangen. Und er fragte auch, warum sind die überall? Ich habe ja ein Telefon. So, ne? Und ich finde diese ganze Thematik, Menschen, die lange aus der Gesellschaft rausgezogen worden sind, in einem Gefängnis sitzen, finde ich total, total spannend. Spielt das da auch eine Rolle, also wie der klarkommt im Leben? Klar, er hat jetzt mal absolut geklaut, aber ist das ein großes Thema in dem Buch?
Also wie er klarkommen muss, wie er sich jetzt sein Leben aufbaut und wie er jetzt also seinen Plan verfolgt, das ist natürlich ein großes Thema. Handy jetzt weniger, komischerweise. Wo du jetzt auch gerade sagst, kommst du darauf an, wie er klarkommt. Hier nochmal so eine Stelle, wie er jetzt auch so tickt und wonach er jetzt so auch sucht. Auf den Zugfahrten hatte er viel zum Fenster hinaus gesehen, 3 Tage lang. Hatte er sich im Knast überlegt, in Zukunft wie auf einer Insel leben, so hatte er es genannt, war die Lebensform seines Großvaters gewesen. Vertriebener aus dem weiten Pommerns, war nie heimisch geworden hier. Keine Freunde, wenig Bekannte, oft angefeindet, vor allem in der ersten Zeit, war ihm aber auch alles zu eng. Inselleben hatte er das genannt, auf Inseln, die keiner kennt, niemals als solche sieht, die aber Sicherheit bieten und Ruhe im Leben, hatte er auch für sich so überlegt und ausgemalt, in einem Dreieck von Straßen, Schienen, Brücken, irgendwo, wo es laut war und unwirtlich und niemand sich für etwas interessierte, auch nicht für ihn, denn er wollte allein sein, für sich leben, wollte von niemandem etwas mehr wissen. Musste nur seine Insel finden. Solche Gedanken macht man sich im Knast, fährt Strecken ab im Kopf, die man kennt, fantasiert, imaginiert, gerade so, wie man es braucht oder sich wünscht. Man hat ja viel Zeit. Und dann hat er sich also so Häuser an der Bahnstrecke angeschaut und findet also ein relativ heruntergekommenes Haus, zieht das ein, bringt das auf Vordermann. Niemand fragt auch so richtig, was er macht. Und so baut er sich also langsam eine Basis. Und dann merkt man, was der im Knast alles gelernt hat. Er kommt nämlich mit seiner Nachbarin ins Gespräch. Das lese ich Ihnen nochmal vor. Du hast mir schon gezeigt, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil ich erzähle schon wieder zu viel.
Ja, aber vielleicht, weil wir normalerweise unseren Podcast gibt es seit etwa 2 Jahren und wir nehmen uns ja echt Zeit und sind da auch ein bisschen unabhängig und sagen so, ja, eine Stunde ist ja etwa lang, jeder eine halbe Stunde. Und bei 4 Büchern, weil wir euch ein paar mehr Bücher präsentieren wollten, sind wir halt so ein Tick kürzer. Das ist alles, was ich dir signalisieren wollte. Wir waren das ja auch vorher alles durchgegangen.
Auf jeden Fall, dass der seine kriminelle Vergangenheit nicht ganz hinter sich gelassen hat, das merkt man jetzt hier. Er kommt mit einer Nachbarin ins Gespräch, die ja so ein halber Messi ist. Und das fällt ihm natürlich auch auf, weil er ist eigentlich ein recht ordentlicher. Und sie hat einen Hund bei sich, der Hund kläffte. Sailor, hör auf, ist aus Rumänien, erklärte sie, Straßenköter, vom Tierarzt, bei dem ich putze. Ach, Sie putzen bei einem Tierarzt? Ja, beim Schmatke, drüben im Nachbarort, alle 2 Wochen. Jetzt aber nicht, jetzt ist der in Rumänien, von dem ist der Hund. Und dann so 1-2 Seiten weiter. Als der Tierarzt Dr. Schmatke 1,5 Wochen später aus Rumänien zurückkehrte, hatte er 5 Hunde dabei und holte gleich die Polizei. Das waren Profis, sagten die nach 2 Stunden Suche. Keinerlei Spuren, haben in aller Ruhe gearbeitet, wahrscheinlich am Tag, wenig kaputt gemacht. Es fehlten die Münzsammlung, 2 Kassetten mit Bargeld und Schmuck, eine Schatulle mit einer Sammlung wertvoller Uhren, Cartier, Glashütte, Original, Rolex, Patek Philippe und so weiter. Sowie Kreditkarten, mit denen im Laufe der Wochen über 20.000 Euro abgehoben worden waren. Tja, wer war das jetzt? Also so schlägt er sich da durch, aber er verfolgt einen Plan. Wie sich das am Ende auflöst und was er da alles vorhat, das ist wirklich sensationell. Also es passiert wirklich einiges, wo man denkt, das ist ja wirklich unfassbar. Der muss im Knast wirklich eine Menge gelernt haben. Manchmal habe ich gedacht, vielleicht ein bisschen übertrieben, weil eigentlich ist er gar kein Krimineller. Er muss sich das alles in diesen 10 Jahren angeeignet haben. So ein bisschen so ein Superman, was das angeht, ist er da geworden. Vielleicht ein bisschen nicht glaubwürdig, aber es liest sich einfach fantastisch, weil das Motiv in diesem Buch ist natürlich Rache. Und das ist eines der schönsten Motive auch für einen Leser, weil man will natürlich wissen, okay, wie macht er das jetzt? Wie rächt er sich jetzt für diese 10 Jahre Gefängnis? Und das ist einfach sensationell gemacht. Und ich habe danach auch gesagt, okay, dafür den Glauser-Preis zu verleihen, das ist mehr als gerecht.
Sehr gut.
Tommy Goertz hat für den, der Glauser-Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Tommy Goertz oder Dr. Marius Kliesch hat erzählt, von den 5.000 Euro hat er sich übrigens eine kleine Solaranlage für sein Dach besorgt.
Sehr sympathisch. Sehr, sehr sympathisch.
Und also, sehr zeitgemäß. Also unbedingt lesen, volle Empfehlung, Tommy Goertz, Meier.
Im Heine Verlag.
Im Heine Verlag.
Sonst haben wir immer Heine Hardcore-Bücher eher, ne?
Ja, das sind dann die Musikbiografien.
Genau, die machen wir auch immer gern. Ich habe ein Buch mitgebracht.
Du kannst dich jetzt gerne in Schatten setzen, so war das ja eigentlich besprochen.
Ja, wollen wir das machen?
Ja, du kannst gerne hier rüberkommen.
Kann ich meine Sonnenbrille auch abnehmen? So. Ich habe ein Buch mitgebracht, was so als das Sommerbuch des Jahres betitelt wird und was ich auch mehrmals gehört habe. Oh, das brauche ich tatsächlich, danke. Und das ist von Heinz Strunk, Ein Sommer in Niendorf. Ich weiß jetzt nicht, ob hier Niendorfer sind oder Leute, die manchmal in Niendorf sind. Kennt ihr Niendorf? Mal Hand heben.
Ist das jetzt Niendorf an der Ostsee oder ist das der Stadtteil von Hamburg?
Ist Niendorf an der Ostsee, 6 Kilometer von hier entfernt, habe ich gesehen. Ich war mir nicht sicher, ob ich das wirklich alles klar. Ihr beiden auch. Wart ihr da oder wohnt ihr da sogar? Deine Oma war da schon mal. Okay. Die Niendorfer teilweise ein bisschen sind begeistert auf der einen Seite, dass sie so eine Werbung kriegen für ihr Dorf. Und dann lesen sie es und sagen, ist doch gar nicht so eine gute Werbung für unser Dorf. Weil Heinz Strunk natürlich nie ein positives Buch über irgendetwas schreibt. Und das auch diesmal nicht getan hat. Trotz alledem beschreibt er auch, wie schön es da ist, wie der Strand ist. Er hat eine kleine Wohnung dort gemietet. Also die Geschichte ist, dass ein Anwalt in 3 Monate Zeit hat, weil er einen neuen Job antritt und sich eine Ferienwohnung in Niendorf, also an der Ostsee, mietet, über den Sommer. 3 Monate lang. Er will eigentlich in diesen 3 Monaten die Biografie seiner Familie schreiben und hat wohl kurz vor dem Tod seines Vaters ein langes Interview mit seinem Vater geführt. Er beschreibt das als sedierend, wenn man sich das anhört, weil es so wahnsinnig langweilig ist. Und er sitzt halt am Sterbebett, wahrscheinlich, also ganz klar wird es nicht, und hört sich die Geschichte an, um dann die Geschichte seiner Familie niederzuschreiben. Und bevor er überhaupt irgendwas geschrieben hat, redet er davon schon, dass es verfilmt wird natürlich, dass er in Talkshows eingeladen sein wird, dass Kritiker sich darüber zusammensetzen und diskutieren. Er hält sich schon für einen ganz großen Schriftsteller, bevor er überhaupt eine Zeile geschrieben hat. Und er zieht sich in diesen Ort zurück, nach Niendorf, und trifft auf einen gewissen Breder. Der Breder ist der Vermieter dieser Wohnung, hat im Ort einen Likörladen, und es wird sehr schnell klar, Breder ist ein absoluter Alkoholiker. Und er möchte eigentlich so wenig wie möglich mit ihm zu tun haben, aber er leidet auch in einer gewissen Einsamkeit in seinem kleinen Apartment, anderthalb Zimmer Apartment.
Hat er denn wenigstens Blick aufs Meer in seinem
Apartment? Ja, er hat Blick aufs Meer und findet es auch total toll, sitzt auch ab und zu auf dem Balkon, aber er lernt sehr schnell diesen Breder kennen, und weil er an seinem Likörladen vorbeigeht, er wird dort eingeladen.
Er lernt Breder und vor allem die Liköre kennen.
Genau, genau. Und der Breder kauft halt, schreibt ihm dann auch immer SMS-Nachrichten, ich kriege nachher wieder einen schönen Gin rein oder einen schönen Rum und wann kommst du und so. Und er geht ihm richtig auf die Nerven eigentlich, aber auf der anderen Seite rutscht die Hauptperson auch immer weiter in diese Fänge dieses Breders. Und warum ich ein bisschen überlegt hatte, weil wie er Niendorf beschreibt, das kann ich mal lesen, und die Niendorfer können wir gleich, oder die Leute, die Niendorf kennen, können wir sagen, ob das da wirklich so ist. Ich war da nämlich noch nicht. Also er ist gerade angekommen, ist in sein Apartment gegangen und macht einen kleinen Spaziergang durch den Ort. Er spürt die Hitze des Bürgersteigs durch die Schuhsohlen. Schon nach wenigen Schritten prickelt der Schweiß die Nadeln auf der Stirn. Wo könnte er denn heute zu Abend essen? Zur Auswahl stehen Da Antonio, in Klammern Italiener, Akropolis, in Klammern Grieche, Hafenblick, Schipperstuf, Scholle oder das Istanbul-Dönerhaus, Neueröffnung. Noch nie in seinem Leben hat Roth Döner gegessen. Ein Schützenfest oder ein Freizeitpark besucht. Seit ungefähr 20 Jahren hat er keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr benutzt. Sonderangebote interessieren ihn ebenso wenig wie Frühbucherrabatte. Vielleicht denkt er, zählt zum Abenteuer Niendorf auch das Abenteuer Döner. Landeinwärts gehen kleinere Straßen ab. Brokräder, Dr. Karl Krause Straße, Mainzweg, Wohngebiete. Rechter Hand der Fahrradverleih Niendorf Ostsee. Es wäre ratsam, gleich für die gesamte Zeit zu mieten. Bald beginnen in Nordrhein-Westfalen, Bayern und noch in ein paar weiteren Bundesländern die großen Ferien. Und dann sind alle weg. Er entscheidet sich dagegen. Fahrräder sind genauso wenig etwas für ihn wie Fastfood, Lotto Toto oder Schnäppchenjagd. Arzt, Kurapotheke, Bank, Pushbar-Fashion, Stadtbäckerei, Junge, endlich das Meerwasserschwimmbad. In der Luft liegt ein schwacher Geruch von Chlor auf Kinderhaut. Über das Brotener Steilufer könnte er jetzt weiterlaufen, bis ins 6 Kilometer entfernte Travemünde. Ein anderes Mal... Ist diese Seite nun der Ortseingang oder ist der Hafen der Ortseingang? Beides möglich. Und ist dies der Ortskern? Beides möglich. 2 Eingänge, 2 Kerne. Niendorf ist ein umstrukturierter Ort, ohne jegliche Vibes. Keinerlei sexuelle Spannung existiert. War jemand in Niendorf, kann das jemand bestätigen, dass es da so ist? Nein, also er beschreibt das auch als einen schönen Urlaubsort. Also
mein Eindruck war auch, dass Niendorf sich in der letzten Zeit extrem weiterentwickelt hat. Ne?
Ja. Ich habe ein Interview mit Heinz Strunk gehört, wo er gesagt hat, eine bessere Werbung kann Niendorf sich halt gar nicht vorstellen. Und der Interviewer sagte dann, naja, es kommt aber gar nicht so gut weg, das Örtchen. Aber es ist auch nur unterm Strich der Schauplatz eines Menschen, der versucht, irgendwie zu sich selbst zu finden, der diese Biografie versucht zu schreiben und das überhaupt nicht auf die Reihe kriegt. Der Breder geht ihm halt immer weiter auf die Nerven und er ist auch irgendwann in diesem Bann des Breders, trinkt immer mehr Alkohol, bedenklich viel Alkohol irgendwann, und es ist eigentlich so ein Verfall über diese 3 Monate. Also eigentlich so eine typische Heinz-Strunk-Geschichte.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also Heinz-Strunk ist schon sehr, sehr, sehr speziell, schon sehr besonders. Ich weiß nicht, ob wie viele jetzt hier sind und zum Beispiel diese Telefonanrufe kennen Studio Braun, da war Heinz Strunk ja auch dabei. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Das war schon sehr, sehr speziell, auch sehr, sehr lustig ja, eigentlich.
Sehr lustig.
Und da war eigentlich noch gar nicht abzusehen, dass aus Heinz Strunk mal ein Schriftsteller werden könnte. Er war ja auch sogar nominiert für den deutschen Buchpreis
ja, genau.
Im vergangenen Jahr sogar.
Ja, ja, ja.
Und von daher, also ich kann ihm total zustimmen, das klingt wirklich nach einem typischen Setting, aber wie ist das denn jetzt? Saufen die dann jetzt nur oder schreibt der denn auch wenigstens mal ein bisschen was?
Ja, er schreibt was. Und
aber nicht die Familiengeschichte.
Doch. Okay. Und er liest sich das auch vor. Und du bist schon total, wenn du das so liest, das ermüdet dich schon total. Das klingt wie so ein Wikipedia-Eintrag. Es ist wirklich völlig kraftlos, einfach so wie so eine Zusammenfassung des Lebens. Und das findet er auch selber. Er sagt am Ende, das ist schlecht, was ich geschrieben habe. Und er versucht das dann auch nochmal neu zu machen, aber er rechnet sich dann aus, ich müsste pro Tag 6 Stunden schreiben oder 5 Stunden schreiben, dann hätte ich am Ende 250 Seiten, als Erstfassung würde das reichen. Davon ist er natürlich ganz, ganz weit entfernt, weil der Breder hat auch noch eine Freundin, die, ich sag mal, korpulent ist, mit der er sich dann auch immer trifft. Dem Breder geht es dann auch irgendwann nicht mehr gut in dem Buch, ich erzähle jetzt nicht, was mit ihm passiert am Ende. Und der Roth, also der Anwalt, der hat auch eine gewisse, ja, der hat auch so eine melancholische Seite, die alle Heinz-Strunk-Figuren auch immer haben. Also dieses Lustig von Studio Braun hat er ja längst abgelegt. Also selbst sein Bestseller Fleisch ist mein Gemüse oder der Goldene Handschuh, noch schlimmer, handelt eigentlich so von verkrachten Persönlichkeiten und verkrachten Charakteren. Und das ist diesmal natürlich auch wieder so der Fall.
Ich kann mir gerade sehr gut vorstellen, dass sich jetzt viele fragen, warum stellt er denn das Buch vor? Also wenn das alles so deprimierend ist und da man über jemanden lesen muss, der nichts auf die Reihe kriegt, außer Likör zu saufen, warum stellt er das denn vor? Was hat den denn da jetzt so begeistert?
Also ich bin ein bekennender Heinz-Strunk-Fan. Vom ersten Buch, ich glaube, ich habe alle gelesen. Ich finde das sprachlich quasi anarchistisch. Sowas finde ich immer gut. Weil der sich völlig frei macht, der sagt dann auch Worte doppelt einfach, das ist dem egal, weil der auch diese Betonung will, die er auch hat, wenn er übrigens seine Bücher auch selbst einliest. Und diese Geschichte hat etwas, du kannst nicht aufhören, das zu lesen, weil du immer ahnst, oh Gott, da passiert noch was Schlimmes.
Es wird immer schlimmer.
Ja, und dann ist es natürlich auch dieser Zynismus der ganzen Gesellschaft gegenüber und so ein Urlaubsort und diesen Urlaubsort und den Leuten, die da sind und so. Und das ist halt auch wahnsinnig witzig. Also das ist witziger als die letzten Bücher, die Heinz Strunk geschrieben hat. Es hat auch eine gewisse Traurigkeit und Melancholie, aber es ist unterm Strich eine ganz großartige Geschichte. Und es gibt eine weitere Szene, lese ich jetzt gar nicht vor, wäre auch zu lang. Er ist halt so einsam, dass er irgendwann eine seiner Affären einlädt zu sich. Der hat halt er hat eine Frau und auch Kinder. Seine Tochter besucht ihn da auch mal, aber er hat auch keine Beziehung zu der und er weiß schon, seine Tochter trifft sich nur mit ihm, weil sie Geld braucht. Das weiß er auch von vornherein und er geht dann mit ihr essen und er sagt, oh, ich habe gar kein Geld dabei, kannst du das auslegen am Ende? Und die bezahlt dann und dann geht er mit ihr zum Geldautomaten und erzählt, oh, ich krieg gar kein Geld. Und dann war dieser ganze Abend umsonst und seine Tochter hat auch noch das ganze Essen bezahlt, weil ihn das alles annervt. Dass Leute so sind. Und das ist auch so.
Clever gemacht.
So ein bisschen, ja, das ist eine Stelle, die dann auch lustig ist. Weil er das natürlich auch lustig beschreibt. Und ich finde den Blick auf die Gesellschaft von Heinz Strunk immer sensationell. Und das ist in diesem Buch auch so. Und dann hat er halt irgendwann diese Verflossene, die lädt er dann zu sich ein, weil er so einsam ist. Er will dann aber nicht, dass die in die Wohnung kommt, in die er gemietet hat, sondern nimmt sich ein Hotel und hat schon, als sie den Bahnhof längst kommt, schon keinen Bock mehr auf sie. Also danach ist das schon, er bewertet das auch als einen Riesenfehler, dass er sie da überhaupt hin eingeladen hat. Und dann versucht er, erzählt er echt die Stunden und Minuten und sagt immer, boah, das ist gleich vorbei, gleich fährt sie wieder weg. Und dann geht es natürlich auch alles auseinander. Und er verfolgt dann weiter diese Geschichte von dem Breder und lernt noch so andere Feriengäste kennen und eine ganz süße Familie, die kocht dann immer für ihn und die kümmert sich so um ihn. Und dann fühlt er sich das erste Mal, glaube ich, in seinem Leben so ein bisschen behütet und mag die total gern. Und dann reisen die aber von einem auf den anderen Tag ab und dann fällt er noch in ein tieferes Loch, in das er sowieso so langsam gefallen ist. Also, das Buch hat melancholische Stellen, das Buch hat dramatische Stellen, es ist ein typischer Heinz Strunk irgendwie, aber es ist wieder ein bisschen lustiger als die letzten Bücher von ihm. Und ich habe, wie gesagt, ich habe gehört, Buch des Sommers, dachte ich, okay, Buch des Sommers, dann Niendorf, 6 Kilometer von hier entfernt, sogar das Wort Travemünde fährt. Also das Buch musst du dir vorstellen. Das ist auch der Grund, warum ich das vorgestellt habe.
Alles klar.
Ja. Wollen wir wieder die Plätze tauschen?
Ja, ich glaube, ich sitze eigentlich ganz gut im Schatten. Vielleicht bleibt das ja so. Da zieht auch gerade eine graue Wolke auf. Ich bleib einfach mal hier sitzen, weil ich habe jetzt auch ein Sommerbuch mitgebracht. Das hat sogar, also Sommer ist sogar ein Titel dieses Buches. Es ist von Tommy Beyer und heißt 7 Tage Sommer. An diesem Buch hat mir vor allem der Plot ganz gut gefallen, weil ich das so auch noch nie so gelesen habe. Ich muss da ganz kurz meinen Spickzettel rausholen.
Also das wolltest du ja eigentlich schon, wir waren ja unsere letzte Ausgabe.
Richtig.
Vor der Sommerpause, die haben wir live in Lübeck gemacht. Das sind dieselben Veranstalter, dass ihr uns nochmal gebucht habt. Ehrt uns sehr, vielen, vielen Dank. Und da wolltest du es eigentlich auch vorstellen, aber das war dann dir zu ähnlich zu einem anderen Frankreich-Buch, was du vorgestellt hast.
Genau, also dieses Buch hier, ich hatte damals ein Buch dabei, das spielte in Frankreich. Eine Woche Sommer oder so ähnlich hieß es, glaube ich.
Ja.
Und das heißt ja 7 Tage Sommer von Tommy Beyer. Und das handelt von einem Ex-Banker, Max Thorberg heißt der, lebt in der Schweiz. Das handelt von einem Banker und einer Entführung, die aber gescheitert ist. Er hat Urlaub gemacht in Südfrankreich, wollte da eigentlich wandern gehen. Und dann plötzlich tauchen da 2 Gestalten auf, die wohl irgendwie rausbekommen haben, hier, das ist der Chef von dieser großen, bekannten Schweizer Bank. Der Name wird allerdings nicht genannt von der Bank. Und die wollten ihn entführen. Und gleichzeitig kommt aber eine andere Gruppe, 5 junge Leute, kommen gleichzeitig vorbei, die checken, dass da irgendetwas nicht stimmen kann, dass da also tatsächlich gerade überfallen und entführt werden soll. Und der eine von diesen 5, der spielt Handball, glücklicherweise, der hat einfach einen Stein vom Boden aufgehoben, hat nach einem der Entführer geworfen, hat den am Kopf getroffen und der fällt also eine Schlucht herunter und stirbt wohl und der andere ergreift die Flucht. Und das ist also die Vorgeschichte, die ist 30 Jahre her und dieser Banker, der hat nach diesem Entführungsversuch sofort auch aufgehört, als Bankvorstand zu arbeiten. Der hat die Geschäfte alle seinem Bruder übergeben, hat sich komplett aus dem Geschäft zurückgezogen als Privatier und hat sich aber Kontakt gehalten zu den 5 Freunden. Die sind nach dieser Entführung sind die noch essen gegangen. Der eine, der Jan, der später Journalist wurde, stand auch so ein bisschen unter Schock. Der ist da auch noch so mehr oder weniger zusammengebrochen, weil da halt dem wurde halt klar, der hat gerade versehentlich einen Menschen wohl umgebracht. Und der andere Entführer, der hat sich da so ganz professionell abgeseilt und ist mit so einem Schlauchboot auf dem Fluss dann so verschwunden. Also die waren sehr gut vorbereitet. Und die haben also eine Freundschaft fürs Leben geschlossen. Und was die aber nicht ahnten, ist, diese 5, dass er im Hintergrund denen immer geholfen hat. Also er war so dankbar, dass ihm diese Entführung erspart geblieben ist, dass er den 5 also immer irgendwie heimlich geholfen hat, weil er halt auch sehr, sehr viel Geld hat. Und er hat dann eines Tages, als es also 30 Jahre her war, hat er diese 5 in seine größere Villa nach Südfrankreich eingeladen. Die sollten da also hinkommen oder kommen da jetzt also hin und sollen jetzt ein paar Tage verbringen und er kommt später dazu, weil er hat sich gedacht, ich muss die mal wiedersehen und hat sich aber jetzt Folgendes zurechtgelegt. Er hat eine sehr gute Freundin, also er ist mittlerweile so um die 70 Jahre alt, etwas älter als 70 Jahre alt und seine Freundin oder seine Bekannte, die für ihn mehr oder weniger eine Tochter ist, er selber hat keine eigenen Kinder, für ihn ist es so eine Art Tochter, die er auch sehr fördert, die er auch sehr unterstützt, die ist so Mitte 30 und er hat sie überredet, da die Haushälterin zu spielen, um ein Auge auf die 5 zu werfen, weil er möchte wissen, was ist aus denen geworden. Ich habe ja gesagt, er hat sie immer mal wieder unterstützt, hat dann aber damit aufgehört, nachdem er gemerkt hat, okay, die sind jetzt alt genug, die stehen auf eigenen Füßen und hat es dann gelassen. Und sagt dann aber zu seiner Freundin, als er sie dann eingeladen hat, ich habe mir etwas dabei gedacht, diese 5 Menschen dorthin einzuladen. Ich will sie nämlich durch deine Augen besser kennenlernen. Ich habe sie seit 30 Jahren nicht gesehen, mich ihnen aber immer verbunden gefühlt, sogar ein bisschen verantwortlich.
Aber die wissen ja nichts davon, dass der den geholfen hat.
Genau, die wissen nichts davon. Genau, jeder dieser Fünfen hat natürlich ein Leben hinter sich. Julia zum Beispiel arbeitet jetzt inzwischen als Pharma-Referentin. Die hat eine ganz bittere Geschichte. Ihre Tochter ist überfallen worden, vergewaltigt worden, liegt im Wachkoma. Und er hat dann hinter ihrem Rücken dafür gesorgt, dass sie also die beste medizinische Behandlung bekommt. Und darunter ist auch einer, Hans heißt der, der ist Schauspieler, ein sehr, sehr gut aussehender Typ mit so graumelierten Haar, stahlblauen Augen. Der ist Schauspieler geworden. Und ich will das jetzt nicht vorlesen. Ich glaube, haben gerade so ein Zeichen bekommen. Wir müssen Gas geben.
Genau, oder? Weil ich habe gerade gehört, dass wir nur 70 Minuten haben.
Ja.
Bis 10 nach 6 etwa noch so. Und ich habe echt noch ein Buch, was ich auch noch vorstellen will. Also,
alles klar.
Dann, und ich muss sagen, das ist schon abgefahren, dass hier gerade ein Schiff vorbeifährt, das Nils Holgersson heißt. In Travemünde. Finde ich schon lustig, wenn wir hier über Literatur sprechen. Finde ich super. Okay, aber dann mach.
Ja, auf jeden Fall Hans, dieser Schauspieler. Und der Bankier im Hintergrund, der also diesen Leuten sein Leben zu verdanken hat, der hat jetzt dafür gesorgt, dass dieser Schauspieler in einer teuren Produktion eine Rolle bekommt, weil er selber dort der Produzent ist und das alles bezahlt. Und er hat auch dafür gesorgt, dass Hans für seine Rolle den Bambi bekommt, weil der so im Hintergrund so die Fäden so gestrickt hat. Also das hat er jetzt, also unter anderem, das hat er jetzt alles für diese Leute getan, weil sie ihm halt das Leben gerettet haben.
Und das wird immer klarer, je weiter die Geschichte.
Genau, weil er hat ja vor Ort seine Freundin, die eben halt diese fünf Leute da bewirtschaftet. Die macht für die Frühstück, Abendessen wird so eingekauft. Die sorgt also dafür, dass es denen da richtig gut geht. Und die schreien sich jetzt gegenseitig immer. Auf jeden Fall, dieser Roman Sieben Tage Sommer wird also in Form dieses Mailverkehrs erzählt. Also dieser Bankier, der zu Hause ist, und seine Freundin, die vor Ort in dieser französischen Villa ist. Übrigens mit einem unfassbaren Weinkeller. Und die fünf, die da halt kommen, dürfen sich da auch bedienen. Schön. Und es gibt irgendwann kommt dann der Punkt, wo sich halt seine gute Freundin darüber furchtbar aufregt, weil dieser Jan, dieser Journalist, das ist so ein richtiges Arschloch. Und der recherchiert nämlich vorher immer, was sind denn hier so die teuersten Weine, geht in den Keller und holt sich gezielt immer diese Weine da raus und trinkt sie mit seinem Kumpel Hans da eine Flasche nach der anderen. Und das stört also diese Freundin total, aber der Bankier, der bleibt da immer völlig locker. Obwohl ein Jahrgang, schreibt er ihr, ja, der ist schon total vergriffen, da werde ich wohl auf eBay mal forschen müssen, ob ich den überhaupt noch bekomme. Aber mach dir keinen Kopf, das ist alles völlig in Ordnung. Aber sie riecht sich da immer total drüber auf. Und so lernt er also diese Leute richtig kennen. Und das ist irgendwie so typisch für die Gegenwartsliteratur. Der Böse ist natürlich Journalist. Ich kenne auch eigentlich keinen Roman. Ich kenne keinen Roman, wo ein Journalist ein Held ist. Also das fällt mir ja spontan nicht ein. Also das hat sich so eingebürgert. Das ist gerade sehr angesagt. Der Journalist, das ist immer so der Arsch irgendwie so. Und die anderen, die sind halt so, die sind so einigermaßen okay. Es sind auch zwei Pärchen waren da drunter, ganz früher gab es da zwei Pärchen, die sind aber lange nicht mehr zusammen und die kommen jetzt aber, die müssen sich da jetzt treffen, das stört auch die Atmosphäre so ein bisschen und naja, und seine Freundin schreibt ihm, berichtigt ihm das alles und schreibt da so drüber. Und eines Tages beschließt also der Bankier, ich komme doch nicht. Er kann es ja nicht so richtig erklären, er hat halt ein schlechtes Bauchgefühl. Er lernt halt die da jetzt alle so kennen über das, was sie so über sie schreibt. Und er sagt dann ab und sagt so, pass auf, versuch den irgendwie beizubringen, dass ich trotzdem nicht komme. Gerade von diesem Jan, der ihn da das Leben gerettet hat, ist er natürlich total enttäuscht. Er muss da jetzt loslassen. Er hätte die eigentlich gerne kennengelernt, aber jetzt hat er da nicht mehr so ein gutes Gefühl mit und bleibt lieber da, wo er ist.
Okay.
Das Ganze hat dann aber noch, es wird nachher noch aufgelöst, er hat da noch so einiges anderes vor, auch mit seiner Freundin, das kommt dann so später so langsam raus, das hat also noch einen hintergründigen Sinn, warum die jetzt diesen Job da bekommt und die da also bewirtschaften und für ihn auch beobachten muss. Mhm. Und ich kam dann irgendwann zu dem Punkt, dass ich mich gefragt habe, finde ich das jetzt sympathisch oder nicht? Also sein Motiv, den irgendwie immer so im Hintergrund so zu helfen, fand ich noch so einigermaßen okay. Und ich habe mir dann aber gedacht, naja, aber die jetzt da so beobachten zu lassen, da jetzt die Konfrontation zu scheuen, die da so sitzen zu lassen und sich selbst zu überlassen und da weiterhin so den Unbekannten im Hintergrund zu spielen, finde ich das eigentlich sympathisch oder nicht? Da war ich mir selber nicht ganz so sicher. Mhm. Man muss ja aber die Hauptfigur nicht immer so sympathisch sein. Ne?
Genau, finde ich auch. Ich mag auch Bücher, wo man total ein komisches, gespaltenes Verhältnis zur Hauptfigur hat. Absolut, ja. Okay.
Und das ist halt die Situation. Aber es liest sich total klasse und wie gesagt, der Schluss, was er mit seiner Freundin Anja da noch veranstaltet, das liest sich wirklich super und ich finde den Plot halt klasse. Ja. Ich finde die Idee klasse, so etwas zu entwickeln und das ist also 7 Tage Sommer, ist auch nicht so dick, hat man auch relativ schnell durch, genauso wie auch das andere Buch, nicht mal 200 Seiten, ein Briefwechsel zwischen Max und Anja. 7 Tage Sommer.
Sehr schön. Jetzt habe ich noch 10 Minuten, 13 Minuten für mein absolutes Top-Buch in diesem Jahr. Ich glaube, wir machen am Ende des Jahres immer eine Sendung, wo wir unsere Lieblingsbücher des Jahres vorstellen. Und ich kann schon sagen, dieses Buch wird eine Rolle spielen. Die Schriftstellerin heißt Amélie Nothomb, ist eine Französin, schreibt in Frankreich, kommt jedes Jahr im Herbst ein neues Buch von ihr raus. Sie ist in Frankreich sehr berühmt, hier bei uns noch nicht ganz so. Ist eine schillernde Figur, trägt sehr aufwendige Mode, große Hüte, aufwendige Kleider, schreibt auch immer in den Stunden zwischen 3 und 7 Uhr morgens und dann hat sie immer einen orangenen Glitzeranzug an, wenn sie schreibt. Also sie taucht komplett in diese Welt ein, hat schon viele Preise gewonnen, hat in vielen unterschiedlichen Ländern gelebt und ich habe mal gelesen, alles, was sie schreibt...
Hat in Hongkong, glaube ich, auch.
Genau.
In Japan.
Du kennst sie.
Nee, sie ist in Japan geboren, glaube ich.
Ja, aber in den Biografien ist das sehr unterschiedlich geschildert. Sie ist eine Diplomatentochter und hat oft den Wohnort gewechselt, auf das Land gewechselt, auf die Stadt und die Schule gewechselt und hat deswegen große Bindungsschwierigkeiten, glaube ich, was in der Natur so eines Lebens liegt. Dieses neue Buch, man könnte fast jedes Buch von ihr vorstellen. Ich habe jetzt dieses gelesen im Sommerurlaub. Es heißt Ambivalenz, ist im Diogenes Verlag erschienen und es fängt eigentlich an, wenn man anfängt, übrigens, man kann es in keinem Fall aus der Hand legen, man will immer weiterlesen, was passiert. Es geht um eine Dominique, ein junges Mädchen und da muss ich jetzt eine ganz kurze Passage draus vorlesen, weil das etwas einleitet, was eben sie lernt einen Mann kennen. So. Und der heißt Claude. Und die beiden treffen sich. Ich habe jetzt leider nicht gerade diese Seite verloren, wo es losgehen soll. Warte mal.
Also es ist eine Mann-Frau-Geschichte. Wo lernen die sich denn überhaupt kennen?
Genau, das wollte ich eigentlich gerade vorlesen.
Ach so.
Sie ist in einem, ich lese mal kurz vor, sie sitzt in einem Café. Und da passiert Folgendes. Mit 25 Jahren blickte Dominique, also die Frau, vertrauensvoll in die Zukunft. Sie war gern Single. Die Liebe würde schon noch rechtzeitig kommen. Wenn sie an die paar Freundinnen dachte, die Ehefrau und Mutter waren, war sie froh, es ihnen nicht gleich getan zu haben. Unter der Haube, was für ein erbärmliches Schicksal. Ihr fiel gar nicht auf, dass ein Mann sie vom Nebentisch aus anstarrte. Bonjour, Mademoiselle, darf ich Sie auf ein Glas einladen? Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Er nahm das als Zustimmung und setzte sich zu ihr. Kellner, Champagner. 2 Gläser? Eine Flasche, vom Besten. Der Kellner brachte einen Dolz mit 2 Champagnerkelchen und schenkte ein. Haben Sie etwas zu feiern? Fragte die junge Frau. Ja, unsere Begegnung. Sie stießen an. Dominique hatte noch nie einen großen Champagner getrunken und war ganz ergriffen von dem grandiosen Geschmack. Wie heißen Sie? Claude. Und Sie? Dominique, sagte sie. Und dass sie seit 5 Jahren als Sekretärin bei Terrage arbeitete. Aber da er ihr anscheinend nicht zuhörte, verstummte sie wieder. Und was machen Sie beruflich? Fragte sie nach einer Weile. Ich bin dabei, in Paris eine Firma zu gründen, antwortete er so vage, als würde er sich lieber nicht dazu äußern. Dieser Mann machte ihr ein bisschen Angst, ohne dass sie wusste, warum. Doch er hatte sie ja angesprochen, nicht umgekehrt. Dann war es ja wohl nicht so schlimm, wenn er enttäuscht war. Sie sind entzückend, Dominique. Sie verschluckte sich an ihrem Champagner. Und ich bin bestimmt nicht der Erste, der ihm das sagt. Doch, das war er. Bisher hatte nur ihre Mutter ihr das immer wieder versichert. Und das war ja kein Wunder. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Monsieur. Sagen Sie Claude zu mir. Wir sind ja gleich alt. Ich bin aber keine Firmengründerin. Ach, Halten Sie sich doch nicht mit solchen Kleinigkeiten auf. Ich würde Sie gern wiedersehen. Er bestand darauf, dass sie ihm ihre Telefonnummer gab. Das tat sie zögernd und stand dann schnell auf, um ihre Verlegenheit zu verbergen. Was sich da entwickelt und was hier nach einem harmlosen Flirt sich liest, wie ein harmloser Flirt, wird zu einem absoluten Desaster.
Albtraum. Er ist natürlich ja. Gewaltverbrecher.
Nee, das ist er nicht. Ich habe am Anfang gesagt, es geht um Rache. Und sie hat aber damit überhaupt nichts zu tun mit dieser Rache. Er verübt Rache über eine dritte Person. Das kann ich jetzt nicht erzählen, dann wäre es witzlos zu lesen. Ich kann aber erzählen, dass dieses Paar, dieser Anfang spielt in der Bretagne. Die beiden ziehen nach Paris, er macht Karriere in Paris. Und es kommt dazu, dass sich diese Beziehung, diese Liebesbeziehung total abkühlt. Er sagt ihr eines Tages, ich möchte gerne ein Kind von dir. Und das ist auch eine Forderung, das ist gar nicht, wollen wir nicht zusammen ein Kind haben. Nach sehr vielen Versuchen funktioniert es auch irgendwann. Das Kind heißt Epicien, was im Französischen so viel, das ist ein, kann man zu Männern und zu Frauen sagen, ist eigentlich gar kein richtiger Name.
Habe ich noch nie gehört, den Namen.
Nee, dieser Name spielt auch eine große Rolle später. Das Kind wird geboren, er guckt dieses Kind an und hat keinerlei Gefühle diesem Kind gegenüber, straft sie eines kalten Blickes und als sei er enttäuscht, wendet sich wieder ab. Und dann geht es eigentlich um das Aufwachsen dieser Epicien in, muss man sagen, der Hölle. Die Mutter liebt Epicien total, die beiden sind ein tolles Team, aber der Vater ist eigentlich nur genervt von seinem Kind. Und dieses Kind begreift es irgendwann und sagt, ich werde ihn töten, diesen Vater. Je älter sie wird und sie versucht immer möglichst diplomatisch, sich in dieser Beziehung auf eine Mitte zu einigen, weil sie weiß, die Dominique liebt diesen Claude, heiß und innig, aber sie hasst halt ihren Vater. Und weil sie weiß, wenn sie sagt zu ihrer Mutter, ich hasse meinen Vater, dann wird es schlecht für sie ausgehen. Deswegen ist sie die ganze Zeit in so einer Diplomatenrolle und wird irgendwann, kommt sie in die, wird sie erwachsen. Sie hat eine einzige Freundin, eine ganz tolle Freundin. Der Vater beendet diese Freundschaft mit einer rassistischen Beleidigung. Sie ist aus Marokko. Und er will halt auch, dass sie in besseren Kreisen wohnen. Sie wechseln in den Wohnort in Paris, ziehen auf die andere Seite der Seine, wo die Wohlhabenden leben, weil er eigentlich gerne auch an einen weiteren Geschäftsmann rankommen möchte, mit dem er gerne große Geschäfte machen möchte.
Aber demnach haben wir Rache auf zwei Ebenen. Also er plant irgendetwas.
Ja.
Und seine Tochter, das kriegt man da sofort mit, also plant auch, also will ihn ja umbringen, also auch irgendwie Rache. Ja.
Sie sagt das irgendwann,
ne?
Dass sie ihren Vater am liebsten umbringen würde. Und es gibt auch eine Begegnung, wo sie mit ihrer besten Freundin am Schulhof steht und der Vater kommt vorbei und sieht sie und die Freundin kann gar nicht glauben, wie der sich seiner Tochter gegenüber verhält, dass das der Vater ist. Also das hat so viel mit Hass und abgrundtiefem Hass zu tun, dass das richtig erschreckend ist. Und man fragt sich die ganze Zeit, wie ist das möglich? Er hat sich ein Kind gewünscht, er hat ein Kind, eine Tochter. Und Dominique denkt auch irgendwann, ja, vielleicht hat er sich einen Sohn gewünscht. Und dann wollen sie noch ein Kind haben. Das will er aber gar nicht. Also darum geht es überhaupt nicht. Es geht im Kern um etwas ganz anderes. Es gibt in diesem Buch einen Prolog vorne vorangestellt. Den sollte man sehr genau lesen. Manchmal passiert es einem ja, dass man innerhalb eines Buchs vergessen hat, was war denn noch dieser Prolog? Weil das immer andere Menschen sind, die man da noch gar nicht kennt, die irgendwas miteinander zu tun haben werden. Hier ist es ein ganz klarer Hinweis darauf, was sich in diesem Buch entwickelt.
Aber es ist von ihm von vornherein geplant, also auch ein Kind zu haben,
alles,
dass er von...
Alles ist explizit geplant.
Von das ihm, wird, also auch der Hass dem Kind gegenüber, auch das war von vornherein so von ihm angelegt.
Nein.
Das nicht?
Nein, das nicht. So viel kann ich sagen.
Okay.
Er hatte eine gewisse Hoffnung in diese Tochter gesetzt und er hat sofort gesehen, dass diese Tochter das niemals erfüllen wird. Ich möchte einfach, dass ihr dieses Buch kauft und dass ihr dieses Buch lest. Und wenn du mich jetzt so ausfragst, so journalistenmäßig, so NDR-mäßig, ja, dann komme ich ins Schlinger. Ich kann es nur
sagen.
Das wäre nicht schön.
Was ganz grundsätzlich ist,
ja,
diese Anmachszene da mit dem Champagner.
Ja, die ist gut, ne?
Wie findest du das als Mann?
Ich finde das als Mann, ich mag so Männer.
Also hättest du dir das auch so gewünscht?
Nein, das ist furchtbar. Das ist total dick aufgetragen. Und es geht ja noch weiter. Sie nimmt ja diese Karte und sie ruft den ja tatsächlich nochmal an, obwohl man erst davon ja gar nicht ausgehen kann. Und dann er rechnet auch damit, dass sie wieder anruft, weil er mit ihr spielt. Sie ist ein kleines, unerfahrenes Mädchen, er ist ein gestandener Mann, ein Geschäftsmann und er nutzt seine Rolle total aus. Und sie ist einfach ein super Opfer dafür. Und sie ist halt noch unbedarft und er schenkt ihr dann, er geht dann in so einen Laden, in so ein Kaufhaus und will ihr ein Geschenk mitbringen und kauft ein Chanel Nummer 5, also ein Klassiker. Und eigentlich ist ihm das zu billig, weil das hat jeder, aber für sie ist natürlich das Allergrößte. Und sie träumt sich mit diesem Chanel Nummer 5 halt auch so in den Himmel. Und ein Mann, der ihr sowas Tolles schenkt und damit den ganzen Champagner, der beeindruckt ihr irgendwie. Und dann kommt noch dazu, dass sie hat ein tolles Verhältnis zu ihren Eltern.
Ist ja unerträglich.
Ja, und der schleimt sich auch bei den Eltern ein. Die Eltern mögen den auch total und unterstützen das, dass die dann heiraten und zusammen nach Paris gehen. Ja, und was da in Paris ist, das ist so grausam alles. Das ist so perfide geschrieben und es sind Abgründe, die sich da auftun. Und es ist aber jederzeit locker geschrieben, es macht Spaß zu lesen, man kann es nicht außer Hand lesen und es ist auch überhaupt nicht dick. Ich war richtig traurig, als ich zu Ende gelesen habe. Die schreibt übrigens immer, das letzte Buch war Die Kunst, Champagner zu trinken, auch da geht es so ein bisschen um sowas. Das war auch so dünn. Das ist immer ein sehr kurzes Vergnügen, aber wenn man weiß, dass im nächsten September, zumindest in Frankreich, schon das nächste Buch rauskommt, dann kann man sich freuen, weil der Diogenes Verlag Gott sei Dank diese Bücher auch immer veröffentlicht. Also unbedingte Kaufempfehlung. Mein Buch des Jahres bisher.
Ja, muss ich auch sagen. Also es klingt wahnsinnig aufregend und spannend. Also,
ja.
Diese Geschichte, die da auf diesen wenigen Seiten entwickelt wird. Und auch unglaublich sowieso, was manche Autorinnen und Autoren auf so wenig Seiten so entwickeln können.
Ja, habe ich auch sehr dialogstark natürlich auch, ne? Also diese Beziehung zwischen den beiden und sie denkt halt die ganze Zeit, es wird sich alles noch zum Guten wenden, weil sie ein total positiver Mensch ist. Und es wird immer schlimmer. Es gibt dann wieder so Momente, wo er wieder ganz nett zu ihr ist. Aber das hat immer einen Grund. Es hat immer irgendeinen perfiden Hintergrund. Und diese Frau, die tut einem einfach wahnsinnig leid. Und die Tochter natürlich erst recht. Im Grunde lebt sie nur mit ihrer Mutter zusammen. Und der Vater ist einfach ein Arsch. So.
Harte Geschichte.
Ja. Die Bücher, nochmal sagen wir, könnt ihr kaufen. Es gibt diesen Stand.
Ich weiß auch nicht, wo der ist.
So da oben.
Das wurde uns gesagt.
Ja. Und wir freuen uns total. Wir finden das ganz toll, dass wir jetzt zwei Bücher vorstellen. Da kommt sie. Guck mal. Das ist Mara.
Mara
trägt eine schwere Kiste. Sie hat den Stand gar nicht aufgebaut. Siehst du, weil sie auch dachte, wir lesen.
Macht das sie wollte einen eigenen Auftritt haben. Guck mal hier. Also okay. Applaus
für Mara.
Für Mara, bitteschön.
Genau. Da könnt ihr alle vier Bücher kaufen. Ich empfehle Amelie Nothomb und alle anderen auch, aber Amelie Nothomb ganz besonders.
Ja, und ich empfehle Maya ganz besonders, ganz toller Krimi, mal ganz anders als die ganzen anderen Krimis. Und 7 Tage Sommer von Tommy Beyer, auch ganz klasse gemacht. Ein bisschen vielschichtiger, weil mehrere Personen da drin eine Rolle spielen und vom Plot her auch ganz, ganz anders.
Und ich empfehle natürlich noch Ein Sommer in Niendorf. Ich glaube, da fahre ich jetzt mal hin. 6 Kilometer entfernt.
Ja, dann kommen wir nicht deprimiert dann wieder und volltrunken dann irgendwie.
In 2 Wochen gibt es wieder eine neue Ausgabe. Wir sind jetzt aus der Sommerpause zurück. Gibt es auf zweimal ein Buch zu hören. Könnt ihr abonnieren. Den Podcast gibt es überall. Und wir freuen uns auch immer über Kommentare und Hinweise.
Sehr, sehr gerne.
Das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Kommen und fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Danke.
Ja.